Es geht um Frankreich-Attentat, nämlich am vergangenen Freitag ist ein Attentat verübt worden oder mehrere Attentate verübt worden in Paris. Und dadurch sind 129 Personen umgekommen und 352 Menschen sind verletzt und davon 99 Personen sind schwer verletzt. Und am Telefon haben wir Politikwissenschaftler und Nahost-Experte und der Doktorandstudent in Sussex Universität und auch ehemalige Mitarbeiter von Radio Z, Umut Shahveli, am Telefon. Umut, hallo.
Hallo.
Umut, wir haben mehreres Mal mit dir Interview gemacht, nämlich auch in dem Zeit, wo der arabische Frühling angefangen hat. Darüber haben wir versucht, irgendwie herauszufinden, was das sein kann, wie man das lesen kann, wie man das überhaupt beurteilen kann, ob das überhaupt einen Demokratie oder Frieden in islamische Welt bringen würde. Aber wie wir das feststellen können, auch damals haben wir das diskutiert und auch mit dir Interview geführt. In der islamischen Welt gibt es noch mehr Radikalismus und noch mehr Terrorismus und islamische Terroristen, die auch weltweit ihre Terror verbreiten, haben in vergangene Woche am Freitag in Paris nochmal einen Attentat verübt. Genau vor 11 Monaten war wieder in Paris gegen Charlie Hebdo. Und dadurch sind auch mehrere Journalisten umgekommen. Aber diesmal an dem Zivilisten haben die einen Attentat verübt. Und vor einigen Monaten war in Suruç in der Türkei und auch vor ein paar Wochen war in Ankara dieser Attentat, wo 102 Menschen umgekommen sind und mehrere verletzt worden sind. Die Terrororganisation IS, die versuchen weltweit einen Terrorklima zu verbreiten. Wie kann man überhaupt das beurteilen, was steckt dahinter und was wollen die überhaupt machen? Wie kann man das beurteilen?
Ich danke dir erstmal, dass du mich eingeladen hast. Wie kann man den IS beurteilen? Der IS ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Terrororganisation. Nicht so wie andere Organisationen, die zur Terrororganisation als Terrororganisation eingestuft werden, sondern die verbreiten wirklich Terror. Die wollen nur Terror, die wollen eigentlich nur eine große Instabilität global verbreiten. Das ist ihr Ziel und dafür tun sie alles. Was dahinter steckt, ist eine andere Frage. Es gibt natürlich ein paar Verschwörungstheorien, die sagen, das ist genauso wie die Taliban, genauso wie Al-Qaida, ist produziert vom Westen oder sowas. Also solche Verschwörungstheorien gibt es natürlich. Aber egal was, egal wie man es sieht, egal wer es produziert hat, schlussendlich ist die Frage, was tun sie? Und genau an dem Punkt, glaube ich, sollten wir uns ein bisschen fürchten und sollten wir ein bisschen genauer analysieren, was dahinter steckt. Der Ausgangspunkt von ISIS oder vom Islamischen Staat ist eigentlich der Irak. Im Irak, wie wir ja wissen, kam es zu einer Invasion der Vereinigten Staaten gemeinsam mit seinen Partnern. Und sie haben in einer sehr, sehr schnellen, auf eine sehr schnelle Weise den Irak erobert, so hieß es. Natürlich stellen wir heute fest, mehr als 10 Jahre später, dass es wahr nicht war. Amerika hat niemals die Kontrolle über den Irak gehabt. Was aber wichtig war und auch damals wichtig wurde in der Invasion 2003, war, was passiert mit den Kadern, was passiert mit den militärischen Kadern von Saddam Hussein. Und darüber wurden wir, die Menschen generell, nicht wirklich gut informiert. Was ist mit diesen Kadern passiert? Einige durften weiter arbeiten, weil sie eben zu wichtig waren. Andere sind geflohen und wiederum andere sind im Gefängnis gelandet. Im Irak hat daraufhin Amerika ein System eingeführt, welches vor allem die Schiiten und die Kurden unterstützt hat und ja ihnen Macht gegeben hat. Die sunnitische Minderheit, sie waren in der Minderheit, die sunnitische Minderheit im Irak wurde politisch gesehen und systematisch gesehen sehr stark unterdrückt. Es wurde sozusagen alles, was Saddam getan hat, auf sie übertragen und damit haben sie keine Rechte politisch mehr gehabt. Daraufhin kann man sagen, dass sich die sunnitische Minderheit im Irak sehr stark radikalisiert hat. Gleichsam gab es Gefängnisse, diese Black Sites, wie man so schön sagt, im amerikanischen Sinne. Diese Gefängnisse sind Gefängnisse, die eigentlich offiziell zwar bestehen, aber auch Stellen und Orte haben, wo gefoltert wird. In diesen Orten, wie sich später herausstellt, wurden Menschen gefoltert, die dann ISIS gegründet haben. ISIS selber war ein Ableger von Al-Qaida und hat sich dann abgespaltet, weil es sehr radikal war oder radikaler war als Al-Qaida. Und sie haben eigentlich den Puffer, den auch Amerika hinterlassen hat im Irak, aber dann vor allem in Syrien, ausgenutzt und haben sich eigentlich dort festgenistet und Krieg geführt. Zusammen mit Al-Qaida, wie gesagt, haben sich dann abgespaltet, weil sie plötzlich sehr viel Macht und sehr viel Macht gewonnen haben, sehr viel stärker wurden und viel radikaler waren. Das Ziel war nicht mehr, Assad zu stürzen in Syrien, sondern sie haben gesehen, es ist hier ein Machtvakuum, welches nicht gefüllt wurde im Irak, in Syrien, generell im Nahen Osten. Wir können das ausnutzen. Was haben sie gemacht? Sie haben es ausgenutzt. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist eine Nahostbewegung. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, warum Paris, warum Europa. Es ist leider so, dass der Islamische Staat eine sehr faschistoide Interpretationsweise des Islam hat. Also man kann jetzt herkommen und sagen, der Islam hat das in sich selber. Das würde ich nicht sagen. Es geht eher darum, wie man Religion interpretiert. Genauso wie man das Judentum, das Christentum faschistoid interpretieren kann und Menschen damit unterdrücken kann, Menschen damit töten kann, kann man das auch im Islam. Und das hat der Islamische Staat sehr früh und sehr gut erkannt und hat Menschen einfach nur abgeschlachtet, weil sie nicht dem Islamischen Staat gefolgt sind. Warum will der Islamische Staat oder warum begründet der Islamische Staat, dass man ihm folgen muss? Weil sie sagen, wir haben ein Kalifat gegründet. Wir gründen einen Gottesstaat. Ein sunnitisches Gottesstaat, ganz wichtig hier, kein schiitisches, hat man ja schon in Iran. Sie sind auch gegen Schiiten, sie sind gegen alles, was nicht sie selbst sind, sozusagen. Deswegen faschistisch. Sie haben ein Kalifat gegründet, wie sie selbst sagen, sie haben es selbst aufgerufen. Sie sind der Islamische Staat, wer dem nicht folgt, ist ein Kuffar, ist ein Ungläubiger, also man kann ihn töten. Nach ihrer Interpretationsweise natürlich. Wie kommt das alles jetzt nach Europa? Das ist ja eigentlich eher ein Nahost-Thema. Das kommt alles nach Europa, da wir hier in Europa sehr, sehr viele, große Zahl an eine muslimische Minderheit haben, die vor allem in der jungen Generation, wie soll ich sagen, nicht fest verankert in der Gesellschaft sind, weil sie nicht als Menschen aufgenommen werden, sondern vor allem nach 2001, vor allem nach den Anschlägen auf die World Trade Center, nach dem 11. September, wurden sie vor allem als Muslime erkannt. Nicht mehr, ich meine, früher war das ja auch nicht so, aber vor allem nach dem 11. September waren sie nicht mehr Menschen, waren sie nicht mehr Mitbürger, waren sie nicht mehr Ali Hassan Mohammed, sondern sie waren plötzlich der Muslim Ali Hassan Mohammed und wurden dadurch von vornherein mit Vorurteilen überhäuft.
Kann man vielleicht sagen, dass die genau das wollte ich auch fragen, weil du den Jugendlichen angesprochen hast, die dem beim IS anschließen und auch in Nahosten zum Kämpfe hinfliegen. Wir haben in Vergangenheit auch in unseren Sendungen berichtet, dass die viele Europäer, also auf jeden Fall viele Jugendliche, die in Europa leben, hier geboren sind, hier aufgewachsen sind, eigentlich in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, auf einmal heute auf morgen nach Syrien fliegen und sich an dem IS-Organisation sich anschließen. Und die haben den Weg mehrmals aus der Türkei, also von Türkei aus genützt. Und die Türkei hat auch den Augen zugedrückt. Auch in der Türkei sind auch 10.000 Menschen nach offiziellen oder nach bekannten Angaben Menschen, die aus der Türkei in Syrien zu dem IS sich angeschlossen haben, weil es Gefahr gibt überall. Und dann die Frage kommt natürlich, wie kann es überhaupt möglich sein, dass so viele Jugendliche auf einmal eine Ideale sehen bei diesem Islamischen Staat und dort zu kämpfen oder sich zu Opfern hinfahren? Was kann man überhaupt da, was fehlt überhaupt bei den Gesellschaften, so wie in Europa, in Deutschland oder in Frankreich oder in der Türkei?
Was fehlt? Ich meine, gut, dieselbe Frage kann man dann eben stellen in Bezug auf die Türkei. Aber ich glaube, da gibt es eben zwei verschiedene Ansätze. Das erste ist natürlich Europa als soziologischer Background und als ganz andere Gesellschaft als die Türkei. Zu Europa oder ich weiß nicht, vielleicht sollte man zuerst auf die Türkei eingehen. In der Türkei selber haben wir eine sehr große Mehrheit an sunnitischen Muslimen. Der Islam dort hat sich vor allem seit den 2000er Jahren, vor allem da, sehr stark radikalisiert und Islam ist dort viel mehr im Augenschein der Gesellschaft gekommen. Das legen auch Zahlen. Viel mehr Frauen haben sich seit 2000 verhüllt, viel mehr Moscheen wurden gebaut, viel mehr Rechte wurden den Muslimen, den sunnitischen Muslimen vor allem gegeben, den schiitischen, den alevitischen nicht, den anderen Minderheiten nicht. Viel mehr ist jetzt der Islam im Augenschein der Bevölkerung. Jetzt kommt dann eine Organisation daher, die sagt, ich biete dir etwas, nämlich das Kalifat. Natürlich ist es nicht so leicht, dass man sagt, oh, okay, Kalifat, da gehe ich jetzt hin. Das ist nicht, natürlich nicht so leicht. Aber ich glaube, vor allem in Gruppierungen oder in Gruppen, in soziologischen oder in, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Verbünden, in denen das Wort Dschihad alleine schon Augenglänzen hervorbringt, wie es damals zum Beispiel in Tschetschenien war. Wir hatten ja auch viele Kämpfer aus der Türkei, die nach Tschetschenien geflogen sind. Das heißt, es gibt generell im Nahen Osten sowieso einen Dschihad-Tourismus. Und der wird weitergeführt. Jetzt hat man aber genau vor der Tür in Syrien, im Irak, ist ja sehr, sehr nah, da hat man einen großen Dschihad, man hat eine große Völkerwanderung, eine große Krise. Man kann aus dieser Krise ja Gewinn schlagen sozusagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Rechnung. Und man kann da wirklich ein wirkliches islamisches Leben führen, wie sie selbst denken. Und die Türkei für sie ist zu liberal. Von daher, warum nicht? Ich glaube, dahinter liegt eben diese soziologische Auffassung, dass sie, oder die politische Auffassung auch ein bisschen, dass sie sagen, wir wollen ein islamisches Leben, wir gehen jetzt dahin. Sie sind sehr radikal von vornherein. Da braucht es keinen 11. September oder irgendwas. Die sind sowieso radikal. Was aus Europa jedoch der Fall ist, ist ein bisschen anders. Also da ist gar nicht die Radikalität in der Familie das Wichtige, sondern eine Radikalisierung. Und wie du gesagt hast, plötzlich sind sie hin. Ich glaube, es ist ein Prozess. Also 1994 hat Olivier Rohr ein Buch geschrieben über den politischen Islam und da beschreibt er auch ein bisschen die europäische Islamisierung. Gar nicht die Gesellschaft, sondern wie Generationen von Einwanderern plötzlich einen anderen Islam oder einen anderen Nationalismus in sich erleben und erfahren. Und dort beschreibt er das ein bisschen so wie ja die Leidenschaft oder die so ein bisschen die Sehnsucht für die Heimat. Die Heimat, die sie nicht anerkennt, ja, wie es ja bei den türkischstämmigen in Deutschland ist. Sie sind ja die Almanje. In Deutschland werden sie nicht anerkannt. Da sind sie die Schwarzköpfe, da sind sie die Kanaken. Was passiert ist, da ist ein Riesenloch der Identität. Und bis heute konnte keins der Nationalismen das füllen. Wenn man jetzt dazu noch paart, dass sie prozentuell sowieso schlechter gestellt sind in der Gesellschaft, zum Beispiel in der Häusersuche, ganz banale Sachen. Ich suche eine Wohnung, finde auch eine, werde aber Hans oder Peter wird bevorzugt, obwohl ich vielleicht mehr Geld habe, aber Hans Peter wird bevorzugt. Es sind alltägliche Sachen. Schulisch schlechter ausgebildet, durchschnittliches Einkommen verdienen sie weniger und so weiter und so fort. Wenn man dieses Gefühl, dieses lebenslange Gefühl mit sich trägt und eines der Anschläge ausgeführt hat, war ein 85er Jahrgang. Ich bin auch ein 85er Jahrgang, 30 Jahre. Man muss sich vorstellen, 30 Jahre lang unter so einem rassistischen oder unterschwelligen Rassismus zu leben. Was da passiert, ist ein Riesenloch an Identität. Jetzt kommt dann plötzlich einer daher und man muss natürlich dazu noch sagen, dass es vorteilhafter ist, wenn man von der Familie her schon leicht muslimisch geprägt ist. Dann kommt einer daher und sagt, ich biete dir etwas. Ich biete dir den Dschihad, ich biete dir eine Identität, ich biete dir eine Gesellschaft, in der du der Führende bist, einer, der mitentscheiden kann. Du bist der Mann. Du hast hier ein Ziel und zwar spreng dich in die Luft, tu das für den Dschihad. Erstens kommst du in den Himmel. Zweitens hast du damit dann in deinem Leben etwas erfüllt. Du hast etwas erreicht. Andernfalls wärst du niemand. Jetzt bist du jemand. Wir werden dich immer an dich denken und du wirst immer in Gedanken bleiben. Da ist plötzlich ein Ziel. Da ist plötzlich eine Identität. Und die ist sehr leicht auch aufzunehmen, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so schwer zu sagen, okay, ich folge jetzt dem IS. Es ist eine sehr, sehr leichte Sache eigentlich. Wir hatten ja auch in ARD, ZDF ein paar Dokumentationen gehabt, die Jugendlichen haben gar nicht so viel eine Indoktrination gehabt, ehrlich gesagt. Sie haben sich gedacht, oh, Krieg ist dort, unsere Brüder und Schwestern sterben dort, gehen wir dorthin. Sind erstmal in die Türkei gereist und haben dort dann eben Schleuser gesucht, die sie durchgeschleust haben. Ganz leicht. Plötzlich haben sie Angst bekommen, weil sie wirklich Leute töten mussten. Es war doch nicht so das Paradies und sie sind zurückgekommen. Solche Fälle gibt es ja auch. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch wiederum welche, die vor allem von salafistischen Gruppen sehr stark geprägt werden und sehr stark indoktriniert werden und dann radikalisiert werden. Das heißt, wir haben hier sehr verschiedene und starke soziologische Positionen, die aufeinanderpressen und die eigentlich nicht zusammenzuführen sind. Aber der eine Punkt, der sie alle zusammenführt, ist eben der Islamische Staat. Und ich würde sogar sagen, der Islamische Staat ist ein bisschen so eine Zecke. Je mehr Blut er trinkt, desto größer und fetter wird er. Und man muss wirklich darauf achten, vor allem in Europa, für die Türkei ist vielleicht eine andere Politik anzudenken, aber in Europa müssen wir darauf achten, dass Menschen mit Migrationshintergrund weniger unter so einem Vorurteil leben sollten, weil ansonsten passieren eben solche Sachen. Heute ist es der Islamische Staat, morgen ist es was anderes. Es wird sich nicht ändern, solange sich nicht die Politik in Europa ändert.
Kann das vielleicht auch ein Grund sein, Umut, kann das auch ein Grund sein, weil in 80er Jahre, du bist natürlich eine junge Generation, aber in meiner Generation hat man mehr auf den Klassen aufgepasst. Nämlich die Konflikte waren nicht mehr die Religion oder nicht die Identität der Minderheiten, oder das war eher die Klassenkampf. Das hat die entscheidende politische Hauptproblem gewesen. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und die ganzen sogenannten sozialistischen Länder ist der Spaltung zwischen an der Gesellschaft nicht mehr an Klassen, sondern das ist dann mehr Identität, also die ganzen welche Religion du gehörst oder welche Länder du gehörst, die Spaltung der Identität ist passiert. Kann das möglich sein, dass die Ideale der Menschen irgendwie langsam anders geworden ist?
Eine Verreligiösung kann man definitiv feststellen. Also man sollte sich alleine anschauen, was jetzt die Position des Papstes, gehen wir mal weg vom Islam. Die katholische Kirche hatte eine große Krise in den 90er Jahren. Und zwar ist ihnen die Jugend abhanden gekommen plötzlich. Keiner ist mehr in die Kirche, also die Jugendlichen sind nicht mehr so in die Kirche gegangen, sind eher lieber in die Disco gegangen. Plötzlich haben wir eine Generation in den 2000er Jahren, die den Papst feiert wie ein Rockstar. Ne? Hatten wir ja. Wir sind Papst, große Sache. Jetzt kommt der andere, der Argentinier, und plötzlich ist auch wieder eine große Sache und er ist ein Fußballliebhaber und er ist so cool und er macht Selfies. Ist eine Riesensache geworden, die Papstposition. Und die Jugend hat darauf reagiert und sie liebt sie. Warum? Sie geht trotzdem in die Disco, hat trotzdem vorehelichen Sex. Es ist ein neuer Ansatz, weil eben genau da auch im Christentum, auch bei christlichen Jugendlichen, eine Identität fehlt. Die Identität ist abhandengekommen. Was bedeutet es heute dann noch, Deutscher zu sein? Es hat nichts Nationalistisches in dem Sinne mehr drinnen, weil auch ich bin ein Deutscher, so gesehen. Ja? Auch ich habe einen deutschen Pass. Also es wurde ausgehöhlt. Ja, Nationalismen wurden ausgehöhlt. Ist eine gute Sache, definitiv. Dagegen kann ich wenig sagen. Aber auf der anderen Seite hat sich eben die Religion ein bisschen dahin geschoben und hat das mehr und mehr unterstützt. Natürlich, wenn man sich zum Beispiel die PKK anschaut, auch da sieht man eine gute Zeitleiste, was da passiert ist. Noch in den 80er Jahren war es eine sozialistische Organisation, wie Sie selbst gesagt haben. Heute kann man weniger behaupten, dass es eine sozialistische Organisation ist. Heute ist es eher eine Minderheiten-, also eine Identitätsbewegung geworden. Weniger eine kurdische Arbeiterpartei, heute eher eine kurdische Partei geworden. Und ich glaube, da ist die PKK mit der Zeit gegangen. Und genauso auch da, wie du gesagt hast, also weniger Klassenkampf, weniger ideologische Kämpfe, mehr Religion, mehr Identität. Und ich glaube, diese Identitätskämpfe sind auch ein ganz tolles Produkt meines Erachtens, auch hier natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber ich bin zwar kein Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube ein bisschen daran, dass Krisen erschaffen werden, teilweise. Also wir hatten bis zum Mauerfall oder bis zum Fall des Eisernen Vorhangs hatten wir einen ideologischen Kampf. Entweder du warst rot oder du warst Kapitalist. Du warst ein Kommunist oder Kapitalist, Punkt. Gab es keine Grauzone. Heute haben wir ein bisschen die Bewegung, zu wem gehörst du? Warum? Weil es gibt auch da wieder ein Vakuum, also eine Identität, ein Identitätsvakuum. Früher war es, wie du gesagt hast, Klassenkampf. Heute haben wir den Klassenkampf nicht mehr, wurde abgeschafft durch den Kapitalismus. Er ist überall, egal was, welcher Klasse du angehörst, diskutier darüber nicht. Wir haben ja gesehen, Kommunismus funktioniert nicht. Mit diesen Argumenten wurde das abgeschafft. Und heute haben wir einen anderen Identitätskampf. Wem gehörst du denn an? Zu was fühlst du dich denn zugehörig? Also ich kann ja genauso herkommen und sagen, gut, das wurde mir auch relativ indoktriniert. Ich fühle mich als Franke mehr als Bayer. Genau dasselbe. Ich bin in Nürnberg geboren, aufgewachsen, also bin ich Franke. Ich bin kein Bayer. Auch da ist eine Identitätsfindung definitiv als Prozess anzusehen, die gesellschaftlich getragen und gefördert wird. Und wie du gesagt hast, gäbe es eine Chance in den 60er, 70er Jahren, so eine radikale islamische Bewegung so stark zu haben? Ich denke nicht. Natürlich nicht. Ja. Da hatten wir auch in Palästina oder in Ägypten die Bewegungen, waren eher Sozialist oder Kapitalist, also eher bist du näher zur Sowjetunion oder näher zu Amerika.
Wie wirkt es, die ganzen Angriffe nach deiner Einschätzung zu diesem Flüchtlingsdebatte, die in den letzten Monaten heftig in Europa geführt wird, weil die rechtsorientierte Organisationen auch sich total verstärkt haben in Europa, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland oder in andere europäische Länder. Wie wird das Ganze auf dem Flüchtlingsfrage bewirken, dieser Angriff?
Ich glaube, es wird immer schlimmer werden. Ich meine, wenn heute Frankreich sagt, schließt die Grenzen zu Afrikanern und Nahöstlern ab, wir wollen sie nicht haben, das ist eine Riesensache. Ich meine, Orban hat ja davor schon gesagt, ich möchte nur Christen haben und keine Muslime haben. Orban auch, natürlich der Ungar hat ja auch rumgeschrien gegen Muslime und gegen Juden. Ich meine, wir haben hier eine große, große Krise, dass Europa, obwohl eben, was ich ja vorhin gesagt habe, das wird dem zwar widersprechen, ist aber ein Teil davon, also das widerspricht sich nicht ganz. Aufgrund dieser Identitätskrise, aufgrund eben dieser ideologischen, des Fehlens der Ideologie, hat Europa jetzt, Religion funktioniert auch nicht so, ja, also so ein starker oder fundamentalistischer Christentum ist nicht mehr so modern, funktioniert in dieser Gesellschaft halt nicht so. Nicht in Europa. Europa ist viel zu liberal dafür. Was passiert da plötzlich? Plötzlich fühlt man Nationalismen. Es ist auch nicht nur plötzlich. Ich meine, wir haben europäische Krisen gehabt. Also außerhalb des Nahen Osten. Wir hatten die Schuldenkrise in Europa zum Beispiel. Auch da haben sich starke Einschnitte in Europa gebildet. Ich lebe hier in England. England will raus aus der Eurozone zum Beispiel. Also aus der Eurozone in Bezug auf die EU. Will ein Referendum machen. Was ist hier los, denkt man sich. Aber ich glaube, ganz stark spielen da immer noch tief versteckte Nationalismen mit, die plötzlich herauskommen, weil eben die Identität plötzlich dann doch da ist, ja, die gefehlt hat. Man konnte nicht so nationalistisch sein, weil man wäre dann rassistisch, ja, aber plötzlich kann man patriotisch sein. Die Suche oder die Findung des Patriotismus, die Erfindung des Patriotismus in Europa findet plötzlich statt. In Deutschland haben wir die Pegida, die sagen ja auch, wir sind Patrioten. In England genauso hat man so eine Organisation, oder braucht man ja gar nicht. Cameron ist selbst der große Patriot, der raus aus der EU will. Wir hatten die große Krise in Griechenland, die glücklicherweise nicht dazu geführt hat, dass Griechenland ein faschistischer Staat wurde, sondern im Gegenteil mehr und mehr sozialistisch wurde und gesagt hat, nee, wir wollen dagegen kämpfen, wir wollen gegen diese Austeritätspolitik Europas kämpfen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben in Deutschland zum Beispiel ja dieses Argument, wenn ich zum Griechen oder diesen Witz, wenn ich zum Griechen gehe, zahle ich nicht, ich zahle ja schon genug. Also versteckte Rassismen, die aber als patriotisch angesehen werden. Es ist eine große Gefahr für Flüchtlinge, definitiv. Es brennen ja schon Heime in Deutschland. Ich meine, Deutschland hat nicht Schlagzeilen gemacht durch seinen schönen Fußball oder durch Merkels starke Hand und super Politik oder durch die super Wirtschaft oder Bildung. Nein, durch brennende Asylantenheime. Es ist eine Riesengefahr. In Frankreich hat Calais gleich gebrannt, meines Wissens. In ganz Europa werden Flüchtlinge sowieso schon nicht nett aufgenommen. es wird immer schlimmer werden. Und ich glaube, Europa wird auch darauf reagieren, indem sie einfach wirklich sagen, ja gut, einer der Bombenattentäter, der 80er-Jahrgang, der ist aus Syrien gekommen, hat einen syrischen Pass. Also es ist eine Riesenterrorgefahr, ich nehme sie nicht mehr auf. Was passiert mit diesen Flüchtlingen? Daran denkt keiner. Und dass diese Flüchtlinge von Kriegsgebieten geflohen sind, daran denkt auch keiner. Dass vielleicht eine große, große Minderheit darunter versteckt von ISIS sein kann. Gut, das ist nicht mein Job, das ist der Job der Sicherheitsbehörden. Anstatt protestierende Menschen zusammenzuschlagen und mit Wasserwerfern zu reagieren, sollten sie doch bitte eher Interviews führen mit den Flüchtlingen und gucken, wo sie herkommen, was sie tun und ob sie wirklich von ISIS sind oder nicht.
Das ist eine riesenkomplexe Frage, die wir eigentlich vielleicht noch länger diskutieren müssen sollen. Nämlich, das reicht aber, sprengt aber unsere Sendezeit. Mhm. Nämlich, ich wollte natürlich auch nicht nur über dem ISIS, über dem Ganzen, warum die Leute sich anschließen. Da spielt natürlich auch die Rolle der großen Mächte, die die Waffenlieferungen machen, Milliarden davon verdienen. Das haben wir nicht in dieser Sendung genannt, aber auf jeden Fall, es gibt viele Hintergründe, wo sowohl Türkei, Katar, Saudi-Arabien, auch die europäischen Länder mitgespielt haben, was im Nahosten passiert, was der Umut auch irgendwie angedeutet hat, welche Puffern die IS benutzt hat. Darüber sind wir nicht eingegangen. Das ist auch ein Thema, ein lange, komplexes Thema, den wir vielleicht mit einer Podiumsdiskussion lösen müssen. Ich möchte mich bedanken für deine Informationen, für deine Analyse zu diesem Thema. Möchtest du vielleicht zuletzt ein paar Worte hinzufügen?
Ja, ich bedanke mich auch sehr. Ich wollte nur noch hinzufügen, leider muss ich feststellen, dass wir in Europa wirklich sehr schwere Zeiten vor uns haben, weil wir leider eben meine Generation und die danach kommenden Generationen in Europa verloren haben. Schuldige dafür kann man überall finden, aber vor allem die Gesellschaft und die Politik mit ihren rassistischen Überzeugungen. Wäre doch Europa ein bisschen mehr offen gewesen, hätte Europa ein bisschen mehr die Arme geöffnet und uns eingeschlossen. Ich glaube, die Gefahr, dann in Europa sowas zu haben, wäre viel, viel niedriger gewesen. Man hätte sowas vielleicht gar nicht gesehen. Aber leider haben sich die europäischen, großen europäischen Länder ins eigene Bein geschossen, indem sie vor allem Kinder mit Migrationshintergrund von klein auf ausgeschlossen hat und nicht ihnen geholfen hat, nicht sie als Menschen gleichen Statuses anerkannt hat, sondern immer als Menschen zweiter Klasse gesehen hat. Dafür trägt heute Europa leider die Rechnung. Es wäre viel schöner, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Ich trauere dem auch, ehrlich gesagt. Ich sage nicht, geschieht Europa recht, sondern leider ist das die Rechnung, die ich mittrage. Obwohl ich auch nicht von Europa mit offenen Armen aufgenommen wurde. Ich trage auch die Rechnung. Jeder von uns trägt die Rechnung. Und ich hoffe, dass nach diesen Anschlägen nicht nur die Schuld gesehen wird plakativ die Schuld gesehen wird beim Islam, bei dem. Nein, ich hoffe, man geht tiefgründiger darauf ein und verändert in Europa die Politik in Bezug auf Kinder mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Migrationshintergrund generell und ist ein bisschen offener zu denen, ist ein bisschen einladender zu diesen Menschen, sodass sich dann vielleicht sowas nicht wiederholt.
Umut, wenn ich vielleicht noch eine letzte Frage fragen würde, weil das ist für mich sehr wichtig, nämlich wir haben nach dem Angriff von Charlie Hebdo haben wir festgestellt, dass die viele islamische Verbände offiziell erklärt haben, dass das, was dort geschieht ist, mit dem Islam nichts zu tun hat. Das ist rein offizielle Erklärungen gewesen. Es mag sein, dass viele daran geglaubt haben, auch daran glauben und deswegen solche Erklärungen machen oder machen müssen. Aber die Bevölkerung, die islamische Bevölkerung hat keine offizielle oder keine reale Position gezeigt. Es sei denn bei Demonstrationen, bei Gedenkenfeiern und alle möglichen Sachen sind die gläubigen Menschen, die in Moschee gehen und jeden fünfmal am Tag beten und so weiter, haben diese Differenzierung nicht gemacht. Wie kann man das überhaupt verstehen? Also ich denke, wenn diese IS nicht im Islam zu tun hat, da muss doch das islamische Welt oder die Menschen selber gegenüber dieser islamischen Stadt sich differenzieren und sagen, das ist kein Islam, oder?
Eigentlich ja. Leider muss man feststellen, dass sie in so einer Zwischenposition sind. Auf der einen Seite wollen sie nicht den westlichen Menschen, diesem weißen Mann, Recht geben, weil sie eben denken, dass der weiße Mann sie dass er schlecht über den Islam redet. Das wollen sie nicht zulassen auf der einen Seite. Und da ist ein Minderwertigkeitskomplex da, der auch gerechtfertigt ist, wie ich schon vorhin gesagt habe. Auf der anderen Seite stehen sie nicht nahe dem IS, aber sagen sich, also bei Charlie Hebdo war es ja der Fall, dass sie gesagt hat, natürlich war es schlecht. Natürlich sollten die Menschen nicht sterben, aber dieses Aber, ich glaube, dieses Aber verhindert sehr, sehr viel. Und es ist eine Zwischenposition, die ich ehrlich gesagt immer noch nicht erklären kann und verstehen kann. Also wir haben ja das auch mit Pegida zum Beispiel. Wenn Pegida in Nürnberg auf die Straße geht, ich sehe wirklich, mit Trauer sehe ich, dass wenig islamische Gruppen oder islamische Vereine dorthin kommen und sagen, wir als Verein treten hier auf und werden hier als Gemeinschaft dagegen stehen, weil wir die Demokratie lieben, weil wir die freiheitliche Gesellschaft hier lieben. Unglaublich. Auch wenn Nazis, also wenn die NPD auf der Straße ist.
Aber Umut, das ist auch nicht nur, was diese Angriffe in Europa passieren, sondern in Ankara zum Beispiel oder in Suruç. Ja. Wenn solche Angriffe in andere Länder passieren, wo die gesinnten Menschen auch sterben, also die Menschen, die dort sterben, die sind auch nicht nur Europäer, sondern auch die von gleicher Religion oder sowas. Diese Position zeigen die islamgläubigen Menschen auch in der Türkei nicht. Also das verstehe ich nicht.
Es ist, glaube ich, hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Islam generell, also wenn man ein bisschen auf die Geschichte eingeht, war der Islam ganz am Anfang ein bisschen revolutionär, ein bisschen gegen die Unterdrückung hat er sich gestellt. Ganz am Anfang, also ganz plakativ sage ich das und schnell sage ich das jetzt. Später, und das ist, glaube ich, das Wichtige, mit der Zeit viele hohe Priester, viele Imame, viele führende Sprecher des Islam plötzlich diese Art eingeführt oder diese Richtung eingeführt, dass man gesagt hat, nicht zu auffällig sein, nicht gegen den Staat oder nicht gegen Stärkere sich mehr zu stellen. Das haben sie plötzlich aufgenommen, komischerweise, obwohl das gar nicht im Islam beinhaltet ist. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum viele Muslime weltweit in der Türkei oder in Europa sich nicht viel mehr gegen Unterdrückung, gegen Unrecht dagegen stellen, weil es eigentlich ja vor allem aus religiöser Sicht der Fall sein müsste. Vielleicht hat das, wie gesagt, was damit zu tun, dass eben viele Gläubige oder viele Rechtsgelehrte im Islam sehr lange schon sagen, stell dich nicht gegen die Macht, stell dich nicht gegen die herrschende Klasse, sei nicht ein Aufrührer, sondern sei gläubig, bete für dich und das war's. Beteilige dich nicht an politischen Sachen, weil das gehört nicht zu deinem Glauben und so weiter und so fort. Damit kannst du was zu tun haben, aber um ehrlich zu sein, ich möchte ja auch nicht viel zu viel dazu sagen, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären, ist eine große Frage. Was ich mir auch immer sehr, sehr oft gefragt habe, wenn die NPD in Nürnberg auf die Straße gegangen ist, warum waren die islamischen Verbände nicht da dagegen? Warum sind sie nicht als Gegendemonstranten hingekommen, zum Beispiel in Europa? Große Frage. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, okay. Leider.
Gut, ich danke schon für dieses Interview und wünsche euch viel schönen Tag. Trotz allem, trotz dieser alle grausamen Sachen, die in Europa auch passieren. Tschüss, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Danke sehr. Tschüss. Okay. Ciao.
Der Umut Shahverdi war das am Telefon. Mit ihm haben wir über den Angriff in Paris uns unterhalten und über die Hintergründe, wie kann das möglich sein, dass so viele Menschen in Europa die IS-Terrorgruppe überhaupt sich anschließen. Über dem ganzen allgemeine komplexe Thema haben wir uns unterhalten. Natürlich gibt es viele Fragen, die man stellen kann oder stellen soll, die man auch Antworten suchen soll. Aber das sind die Themen, die eigentlich nicht nur in einer Sendung passieren kann, sondern auch in vielen Diskussionen passieren müssen. Wir haben einen Schnitt davon Ein Live-Interview war das mit Umut, der Politikwissenschaftler und Doktorand in der Sussex-Universität in Brighton. Und der ist auch ein Nahost-Experte und deswegen haben wir auch mit ihm dieses Interview geführt. Der Umut war auch unserer Mitarbeiter. Das war sehr wichtig, was der überhaupt dazu denkt.